Sie hören einen Podcast von DRS 1.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Zuerst gehen wir heute in mikroskopisch ganz kleinen, winzigen Bereich vom Alltag und schauen, was es mit der Nanotechnologie auf sich hat. Ein weiteres Thema, eine eher unappetitliche Sache, die WC in den SBB-Bahnwagen, wo alles einfach so auf und neben dem Bahngleis landet und das auch noch in den nächsten Jahren. Und wir beantworten die Hörerfrage vom Freitag, was hat es eigentlich mit dieser Notrufnummer 112 auf sich? Funktioniert die tatsächlich auf dem Handy, wo zum Beispiel gesperrt ist? Die Antwort in dieser halben Stunde mit Espresso gegen die 20 vor 9. Vielleicht tragen Sie auch gerade ein Hemd, das Nanopartikel drin hat, oder vielleicht sind Sie vor kurzem gesündelt und haben sich mit einer Nano-Sonnencreme eingeschmiert. Eins ist sicher, die Nanotechnologie, die ist am Boomen. Es gibt immer mehr Produkte und mit diesen winzig kleinen Teilen drin, die tausendmal feiner sind als ein Menschenhaar. Nur, dass es in vielen Produkten Nanotechnologie drin hat, das wissen die wenigsten.
Kenne ich noch nicht, nein.
Keine Ahnung, nein, sorry.
Ja, in vielen Produkten hat es Nanotechnologie drin.
Keine Ahnung, weiss ich nicht.
Das kommt mir gerade nicht in den Sinn, nein.
Ja, im Moment kann ich es nicht gerade sagen, aber ich weiss, dass sie in vielen Teilen Nanotechnologie hat.
Ja, stimmt. Nanotechnologie findet man tatsächlich in Sonnencreme zum Beispiel oder Kleider. Nanopartikel hat es aber auch in Skiwachs, Putzmittel, Farben oder in verschiedenen Lack- und Imprägnierungsmitteln. Über die Chancen und die Risiken von Produkten mit Nanotechnologie. Der Beitrag von Sven Milischer.
Toco Nanotech Racing Wax. Nigrin Lackschutz 500 ml. Nano Glas Keramik 75 ml. Facecreme. CCC Cockpit Schaum Nano. Nano Speedline Power Cleaner 400 ml. Twist Nano.
Die Liste ist lang, die einem die Grossverteiler schicken, wenn man sie nach Nanoprodukten in ihrem Sortiment fragt. Kein Wunder, manches Nanoprodukt verkauft sich gut. Nicht zuletzt, weil es auch wirklich praktisch ist. Es gibt zum Beispiel Socken mit kleinsten Nanopartikeln aus Silber drin. Die sorgen dafür, dass die Socken auch dann nicht nach Schweiß stinken, wenn man sie mal zu lange anhat. Etwas Besonderes sind auch die Badzimmerplättchen, wo man dank der Nanotechnologie nicht mehr putzen muss. Weil die Badzimmerplättchen ganz munzige Noppen haben, perlt das Wasser einfach an ihnen ab. Und bei der Sonnencreme blocken die Nanopartikel gezielt das schädliche UV-Licht ab. Gleichzeitig schmiere ich die Nanosonnencreme auch nicht auf der Haut, sagt Sergio Bellucci von TEA Swiss, im Zentrum für Technologiefolgenabschätzung.
Der Vorteil ist, dass wenn Sie es auftragen, nicht noch ein weisser Belag auf der Haut bleibt, sondern das geht sofort weg, also es geht sofort rein und man sieht den weissen Belag, der manchmal stört, nicht beim Auftragen, das ist nicht mehr der Fall bei der Nanotechnologie-Sonnencreme.
Produkte mit Nanotechnologie haben also Vorteile, es gibt aber auch Risiken. Man weiss nämlich noch wenig über die Langzeitfolgen von diesen kleinen Nanopartikeln für den Menschen und die Umwelt. Der Georg Kalaganis vom Bundesamt für Umwelt BAFU macht ein Beispiel.
Wenn man in Kosmetika Nanopartikel anwendet, dann gelangen die ja zum Beispiel mit dem Duschen in das Abwasser und dann so indirekt in die Umwelt. Und da sind eigentlich die langfristigen Auswirkungen von diesen Nanopartikeln auf Fisch zum Beispiel sind noch unbekannt.
Was man aber schon weiss ist, dass sich einzelne Typen von Nanopartikeln in den Lungen und anderen Organen können festsetzen und sich dort auch ansammeln. Über die Folgen können wir allerdings nur spekulieren, sagt der Sergio Bellucci von TEA Swiss.
Also das ist denkbar, dass natürlich durch die Akkumulierung gewisse Vorgänge im Körper gestört werden, nicht? Also, man nimmt immer das Beispiel vom Asbest als Vergleich, oder? Das Asbest als Baumaterial ist am Anfang als grosse Wundermittelprodukte abgepriesen worden und Sie wissen auch, was nachher mit der Zeit dann die Asbestpartikel ein gesundheitliches Problem ausgelöst hat.
Gefährlich sind besonders die sogenannten freien Nanopartikel, das heisst Partikel, die nicht in ein Material eingebunden sind und zum Beispiel beim Verarbeiten in die Luft abgehen. Das sei dann besonders heikel, wenn die Partikel aus einer Spraydose mit Gasdruck kommen und so in die Luft gelangen und dort vom Menschen eingeschnauft werden. Das Problem mit diesen Gassprays sei vor allem, sagt der Harald Krug von der Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA,
dass man mit diesen unter den hohen Drücken in der Sprühgase sehr, sehr feine Nebel erzeugt und die können sehr leicht eingeatmet werden im täglichen Gebrauch. Und das bedeutet, dass die tief in die Lunge gelangen und die Lunge ist nun einmal eins unserer empfindlichsten Organe.
Allerdings gibt es in der Schweiz keine Nanosprays mit Druckgas. In Deutschland hat man die eine Weile posten. Heute gibt es auch dort nur noch Nanosprays, wo man selber muss pumpen und die sind harmlos. Mit der Nanotechnologie wittert die Industrie das grosse Geschäft. An allen Ecken und Enden wird darum geforscht. Das Problem sei nur, dass jeder für sich wird forschen und niemand für die Allgemeinheit, sagt der Harald Krug von Demper.
Jeder, der auf der Welt irgendwelche Untersuchungen macht, der macht die nach seinen eigenen Regeln. Weil es für die Nanomaterialien im Moment noch keine grundsätzlichen, allgemeingültigen Regeln gibt, wie man mit denen umzugehen hat im Labor. Und dadurch, dass jeder seine eigenen Regeln macht, ist jede Studie eigenständig, aber schlecht vergleichbar.
Die Wissenschaftler können so ihre Forschungsresultate nicht mit anderen Studien vergleichen. Zum anderen sei es so, dass die Industrie ihre eigenen Forschungsergebnisse häufig nicht offenlegen würde.
Einfach aus dem Grund, um selbst Geld zu sparen, beziehungsweise dem Konkurrenten nicht das Geld zu sparen, der diese Tests dann eben auch machen muss. Das heißt, die Industrie hält diese Daten willentlich zurück, damit nicht ihre Konkurrenz die gleichen Daten verwenden kann. Und das ist immer so ein bisschen unglücklich eigentlich für die Gesamtentwicklung.
Weil es auch nicht alle Forschungsergebnisse auf dem Tisch liegen. Für den Beat Moser vom Branchenverband SGCI Pharma Schweiz ist ja das gerade der Sinn und Zweck von industrieller Forschung, dass man eben als Firma gegenüber dem Konkurrenten die Nase vorne hat.
Solche Forschungsergebnisse in den Firmen sind immer die Frucht von Firmen, von finanziellen und materiellen Anstrengungen. Und die Firmen haben natürlich ein grosses Interesse daran, dass diese Anstrengungen nicht allen zu gut kommen.
Wie auch immer, bringt denn die Industrie ein Produkt mit Nanotechnologie auf den Markt, dann müssen diese Produkte nicht an einer besonderen Prüfung unterzogen werden. In der Schweiz gibt es auch keine Deklarationspflicht für Nanoprodukte, sagt der Georg Kalaganis vom Bundesamt für Umwelt, sondern nur eine Pflicht zur Selbstkontrolle. Man appelliere hier an die Eigenverantwortung der Hersteller.
Jeder muss eben selber sich überlegen, ob so Nanoprodukte dann können, wenn sie in der Anwendungsphase sind, ob sie dann gefährlich sind oder nicht.
In der Praxis heisst das, der Bund weiss nicht, welche Nanoprodukte hier in der Schweiz tatsächlich im Umlauf sind.
Im Moment ist es so, dass keine Meldepflicht besteht für Nanoprodukte. Das heisst, wir wissen an sich nicht, wo genau Nanoprodukte drin sind.
Und was der Bund nicht weiss, das weiss letztlich auch der Konsument im Laden nicht. Nämlich, ob das Produkt Nano drin hat oder nicht. Die grossen Detailhändler in der Schweiz haben sich zwar zusammengetan und versprochen, sie wollen offen über die Produkte mit Nanotechnologie informieren. Bei der Migros zum Beispiel gilt das aber nicht für das ganze Sortiment. Der Walter Staub vom Grossverteiler.
Im Bereich von Nicht-Lebensmitteln, sogenannten Non-Food-Artikel, dort ist es nicht immer offensichtlich. Wenn ich das Beispiel nehme, Twist Nano, das ist so ein Haushaltsprodukt, dort ist der Begriff Nano im Produktennamen drin. Im Bereich Sonnenschutzmittel sieht man das nicht so offensichtlich.
Auch wenn man beim Coop posten kann man nicht sicher sein, ob sie den Produkt Nano drin hat oder nicht. Namentlich die Markenartikel aus dem Kosmetikbereich sind nicht deklariert. Für die Brigitte Hofer von Coop hat das auch mit den Konsumenten zu tun.
Je näher natürlich ein Produkt an den Körper kommt, desto kritischer ist der Mensch, oder? Und Kosmetik werden ja auf den Körper aufgelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine gewisse Zurückhaltung dann halt bei diesen Anbietern auslöst, dass sie vielleicht nicht so offen sind, wie es erwünscht wäre.
Man sei mit diesen Kosmetikherstellern aber weiter im Gespräch, heisst es beim Grossverteiler. Für Zara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz geht das Engagement der Grossverteiler zu wenig weit. Sie fordert eine generelle Deklarationspflicht für Produkte, die mit Nanotechnologie hergestellt sind.
Es geht wirklich darum, dass die Leute entscheiden können, ob sie etwas kaufen, das Nanotechnologie drin hat. Eben, sei das in der Verpackung, sei es im Produkt selber, will ich das nicht. Und das sollte den ersten Schritt auf ihn schlängen.
Über den ersten Schritt, nämlich Deklarationspflicht für Produkte mit Nanotechnologie, denkt man auch beim Bundesamt für Gesundheit nach. Nochmal der Georg Kalaganis.
Es ist so, dass eben man das gerne würde machen im Zusammenhang mit den anderen Ländern, weil sobald dann ein Land eine Deklarationspflicht kennt und die anderen nicht, dann hat man sofort eine Handelsbarriere.
Und weil man das nicht will, warten wir zu Bern zuerst mal ab, was die Europäische Union unternimmt und schiebt Deklarationspflichten so auf die lange Bank. Für die Konsumenten heisst das, man weiss auch weiterhin nicht, wo es Nano drin hat und wo nicht.
Und damit ist klar, wir wollen von Ihnen wissen, was halten Sie von Nanoprodukten? Sollten die deklariert sein? Was für Erfahrungen haben Sie allenfalls vielleicht schon gemacht mit so Produkten? Fragen, Erfahrungen oder Sorgen im Zusammenhang mit Nanoprodukten interessieren Sie? Rufen Sie jetzt auf Nummer 0848 434 434. Unser Redakteur Sven Millischer nimmt in der nächsten Stunde Ihre Fragen entgegen auf die Nummer 0848 434 434. Oder Sie können uns auch direkt eine Mail schicken auf studio@drs1.ch, studio@drs1.ch. Was halten Sie von Nanoprodukten? Sollten die deklariert sein? Was für Erfahrungen haben Sie vielleicht schon gemacht mit so einem Produkt? Fragen, Erfahrungen oder Sorgen im Zusammenhang mit Nanoprodukten? Auf die Nummer 0848 434 434 oder per Mail an studio@drs1.ch.
Espresso.
Es ist 8:30. Zu einem anderen Thema. Modernste Technik ist bei den SBB im Einsatz. Die Lokführer werden mit elektronischen Leitsystemen geführt und Fahrgäste können ihre Laptop direkt ans Internet anschliessen beim Fahren. Nur in einem Punkt sind unsere Bahnen sozusagen noch in der Steinzeit oder mindestens im Mittelalter bei den Toiletten. Noch immer sind viele Bahnwagen nämlich mit sogenannten Plumpsklo ausgerüstet, wo die Fäkalien direkt aufs Gleis runterfallen. Eine Sauerei, wo die Anwohner noch einige Jahre damit leben müssen. Alex Reichmuth.
Schon seit Jahren heisst es bei den SBB, wir seien dran, die Plumpsklos nach und nach durch Vakuumtoiletten zu ersetzen. Toiletten, wo die Fäkalien in einem Behälter aufgefangen und geordnet können entsorgt werden. Noch immer geht aber in der Hälfte von allen Bahnwagen das Geschäft der Fahrgäste direkt runter auf die Schiene. Das Kleine wie das Grosse. Wegen dem Fahrtwind bleibt die unappetitliche Sache aber nicht etwa dort liegen, sondern wird vom Fahrtwind fein verstäubt und regnet dann auf Wiesen, Häuser und Anwohner ab. Unangenehm ist der Zustand auch für die Fahrgäste selber, die bei einem dringenden Bedürfnis den frischen Fahrtwind von unten spüren und hilflos müssen zur Kenntnis nehmen, als die SBB in Sachen Hygiene im Mittelalter stehen geblieben sind. Noch lange muss man mit dem Zustand leben. Der Umbau dauert noch einige Jahre, sagt der SBB-Sprecher Christian Ginzig.
Also der Grossteil von der modernen SBB-Flotte, der wird bis 2013 wird abgeschlossen sein. Wir haben allerdings noch einige Fahrzeuge im Einsatz, wo es bis 2018 gehen kann, bis dann die letzten Wege letztendlich ausrangiert werden, wo noch über alte Toiletten verfügen.
Man mache mit dem Umrüsten der Wege so schnell wie möglich vorwärts, sagt Christian Ginzig.
Man muss aber sehen, eine einzelne Toilette kostet bis zu 60'000 Schweizer Franken zum Einbauen. Das ist hochkomplex im öffentlichen Verkehr. Dort sind Computer angeschlossen, also ein neues Toilettensystem. Und das kostet einfach auch sehr viel Geld.
Natürlich könnte man die Plumpsklo auch schneller ersetzen. Auch in ganz alten Wegen, wo sowieso nur noch wenige Jahre im Einsatz sind.
Man muss sich allerdings natürlich dann schon die wirtschaftliche Frage stellen, nachdem das noch nachher zum Rüsten, wenn so ein Wagen in den kommenden ein oder zwei Jahren dann eben auf dem Schrottplatz landet, denke ich, macht es einfach keinen Sinn, da noch mehrere 10'000 Franken zu investieren in so ein Fahrzeug zur Ausrüstung von so einem neuen Plumpsklo.
Noch 10 Jahre lang gibt es für die Anwohner also Fäkalienregen. Immerhin, für die Umwelt ist das kein allzu grosses Problem, sagt Thomas Göttin, Sprecher vom Bundesamt für Umwelt.
Also wir stellen nicht fest, dass Gefährdung vom Grundwasser ist oder von der Umwelt. Es ist so, dass entlang von der Bahnlinie die Belastung mit Fäkalbakterien nicht höher ist als an anderen Orten. Und es sind ja auch verhältnismäßig kleine Mengen, wenn man jetzt das vergleicht mit dem, wo Kühe jeden Tag austragen. Aber man kann sagen, es ist ein hygienisches oder ein ästhetisches Problem. Das betrifft natürlich vor allem die Anwohnerinnen und Spaziergängerinnen entlang von Bahnlinien und den Passagiere auf den Bahnhöfen.
Die Sache ist also nicht gefährlich, sondern nur grusig.
Ja, und eben nicht nur das, noch jahrelang gibt es bei den SBB so offene Toiletten. Die Frage dazu, klar, was ist Ihre Erfahrung damit oder was ist Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie uns entweder per Mail auf espresso@drs1.ch oder mit einem Brief an drs1 Espresso in 8048 Zürich. Deres 1 Espresso in 8048 Zürich. Letzten Freitag ist Espresso-Hörtelefon offen und Sie haben uns mitteilen, was Sie in Ihrem Konsumalltag beschäftigen oder was Sie schon lange mal interessieren. Dani Deiss aus Herznach im Kanton Aargau wollte wissen.
Mein Mann und ich, wir gehen viel wandern und wir haben in den Medien gelesen, dass es eine Notrufnummer gibt, die lautet 112. Und der Satz ist so beschrieben, diese Nummer funktioniert auch ohne Handynetz oder wenn die Tasten gesperrt sind. Mich würde da interessieren, wie das technisch funktioniert.
Eine klare Frage, der Crispin Zimmermann ist genau dem nachgegangen.
Bevor wir zum technischen Teil kommen, klären wir zuerst einmal, was denn das überhaupt für eine Nummer ist, das 112. Das 112 ist die europäische Notfallnummer und die funktioniert auch in der Schweiz, erklärt Bernhard Bürki vom BAKOM, dem Bundesamt für Kommunikation.
Ja, das 112 ist eben eine europäische Nummer. Also die hat man in der EU eingeführt als gemeinsame Notrufnummer. Also ob ihr in Deutschland, Italien, Frankreich oder wo immer seid, das 112 funktioniert. In der Schweiz haben wir eine separate Regelung, eine spezielle Regelung. Jeder Notrufdienst, also Polizei, Sanität, Feuerwehr, hat eine eigene Notrufnummer. Aber das 112 funktioniert trotzdem auch. Vor allem für die ausländischen Touristen oder ausländischen Geschäftsleute, die in der Schweiz sind, wenn die in einer Notsituation kommen, das 112 funktioniert auch in der Schweiz.
Wieso soll man denn jetzt aber zum Beispiel auf einer Wanderung das 112 wählen und nicht das 117 für die Polizei oder das 118 für die Feuerwehr? Das 112 hat den Vorteil, dass es immer das Handynetz anwählt, das gerade am besten empfangbar ist. Das heisst, wenn ich auf einem Berg oben bin und dort mit meinem Telefonanbieter keinen Empfang mehr habe, sucht mir das 112 automatisch einen anderen Anbieter, im Notfall sogar einen aus dem Ausland. Das würde mit dem 117 oder dem 118 nicht klappen. Irgendein Handyempfang braucht aber auch das 112. Gibt es gar keinen, zum Beispiel mitten in einem Bergstollen, geht auch das 112 nicht. Wer nimmt jetzt aber ab, wenn ich das ominöse 112 einstelle? Auch das ist wieder speziell. Das 112 sucht sich nämlich automatisch immer den kürzesten Weg in eine Notrufzentrale. Meistens ist das ein Polizeistützpunkt in der Nähe. Nehmen wir also an, wir wählen beim Wandern im Berner Oberland das 112, dann passiert mit den Nummern das.
Dann würde die auf eine Notrufzentrale im Berner Oberland geleitet werden und die würden dann entscheiden, was man muss unternehmen in dieser Situation, wo die Wanderin wäre. Also man müsste vielleicht die Rega alarmieren, ob es reicht, wie die Polizei oder die Sanität geht. Das ist dann eben die Sache von dieser jeweiligen Zentrale, die am nächsten ist, von wo der Anruf kommt.
Kommen wir zu der Frage, wieso das 112 auch dann funktionieren sollte, wenn die Tastatur gesperrt ist. Das habe ich nicht mehr direkt mit den Nummern, sondern dann mit dem Modell vom Telefon zu tun, heisst es beim BAKOM. Bei vielen neuen Handys sind eine Notfallfunktion eingebaut, wo man das 112 auch dann wählen kann, wenn die Tastatur gesperrt ist. Es kann dann zum Beispiel auch auf dem Handy heissen, kein Netz, nur Notfallnummer. Auch in dem Fall würde das Handy automatisch das 112 wählen. In vielen europäischen Ländern muss man sogar nicht einmal eine SIM-Karte im Handy haben und trotzdem kommt man mit dem 112 einen Kontakt über. Der Bernhard Bürki vom BAKOM sagt, das sei lange auch bei uns so gewesen. Weil sie in der Notfallzentrale aber immer mehr Jux-Telefon gegeben hätte, hätte man die Funktion müssen sperren.
Es hat sehr viel Missbrauch gegeben. Also, dass die Leute vielleicht in Geschäft waren, haben Telefon angeschaut und haben einfach ein bisschen umgedrückt und haben einfach die einzige Nummer gewählt, die ist gegangen und das war halt das 112 gewesen.
Das 112 ist also die europäische Notfallnummer. Wer sie wählt, wird automatisch mit der nächsten Notfallzentrale verbunden, egal über welches Handynetz. Heisst es jetzt aber, dass man in Zukunft, egal ob vom Festnetz oder vom Handy aus, im Notfall nur noch sollte das 112 wählen? Der BAKOM-Sprecher Bernhard Bürki.
Nein, das heisst das nicht. Also wenn man natürlich weiss, ich brauche die Polizei oder die Feuerwehr oder die Sanität und man wirklich weiss, jetzt brauche ich die Sanität, dann kann man natürlich auch eine Notrufnummer von der Sanität wählen. Also es gehen alle vier Nummern, man kann alle gleichwertig brauchen. Wenn man mit dem Mobilfunktelefon Hilfe sucht, dann hat man einfach noch den Vorteil, dass 112 auf allen Netzen funktioniert.
sagt der BAG-Sprecher Bernhard Bürki zu der Hörerfrage von der Anni Theiss im Beitrag von Crispin Zimmermann. Was halten Sie von Nanoprodukten? Sollten die deklariert sein? Was für Erfahrungen haben Sie vielleicht auch schon gemacht mit solchen Produkten? Das haben wir von Ihnen wissen vor einer Viertelstunde. Und der erste Beitrag ist schon gekommen. Eine Mail auch von der Frau Klassen. Christa Klassen schreibt, ich finde, wir Konsumenten müssen wissen, wo Nanotechnologie drin ist. Es gibt, wie früher bei Asbest, keinen Nachweis, dass nicht später gesundheitliche Probleme entstehen können. Was für Fragen, was für Erfahrungen oder Sorgen haben Sie vielleicht auch im Zusammenhang mit Nanoprodukten? Das interessiert uns heute Morgen. Sie können noch bis nach den 9 bis um 9:30 anrufen auf Nummer 0848 434 434 0848 434 434. Telefonnummer für Ihre Bemerkungen, Fragen zu der Nanotechnologie oder ganz einfach per Mail an studio@drs1.ch. studio@drs1.ch. Und so viel Espresso für heute, Montag, 11. August, der neue Ausgabe, morgen nach der Viertel ab 8, hier auf Mainz.
Espresso. Sie hörten einen Podcast von DRS1.